Ja, herzlich willkommen auch für alle anderen zur heutigen Predigt. Ihr habt schon gehört von Mathis, dass wir uns in der Schlussphase unserer Predigtserie befinden. Nach mir kommt eigentlich nur noch die Passion Christi und dann die Auferstehung an Karfreitag, an Ostersonntag. Und als ich den Predigttext gelesen habe, für den ich heute dran bin, muss ich sagen, war ich erstmal schockiert und überwältigt. Da stand Markus 11 bis 13. Markus 11 bis 13. Drei Kapitel Markus-Evangelium in einer Predigt. Fast unmöglich. Ich meine, das sind immerhin 19% des gesamten Evangeliums. Eine interessante Sache übrigens, habt ihr gewusst, auch wenn Jesus ca. 30 Jahre auf dieser Erde gewandelt ist, auch wenn er davon 2,5 Jahre durch die Gegend gezogen ist und mächtig gewirkt hat, Wunder gemacht hat, Menschen geheilt hat, Dämonen ausgetrieben hat, ein Drittel fast jeden Evangeliums dreht sich um seine letzten 8 Tage auf dieser Erde. Und so macht es thematisch total Sinn, Markus 11 bis 13 zusammenzufassen in eine Predigt, weil es sind eben diese besagten letzten Tage, die Jesus in Jerusalem verbracht hat, kurz vor seiner Verhaftung. Kapitel 11 beginnt mit seinem triumphalen Einzug in Jerusalem, 5 Tage vor seinem Kreuzestod. Was für ein Ereignis! Seine Jünger und seine Anhänger stehen Spalier, sie werfen ihre Obergewänder und Palmzweige auf die Straße, damit seine Füße bzw. die Füße des Tieres, auf dem er reitet, bloß nicht den Boden berühren. Und Jesus, was macht er? Er reitet auf einem Esel, also einem geliehenen Esel, einem Lasttier. Ja, heute im Vergleich dazu wäre er wahrscheinlich mit einem kleinen Traktor reingefahren nach Jerusalem. Was für ein Understatement. Die 3 Kapitel handeln also von den nächsten 3 Tagen vor seiner Verhaftung und was er da noch alles getan hat. Und ich muss sagen, das hat es echt in sich. Er hat nochmal wirklich das Beste aus der Zeit gemacht, die er da hatte. Er hat einen Feigenbaum verflucht, der daraufhin abgestorben ist. Er hat mit einer selbstgebastelten Peitsche die Händler aus dem Tempel vertrieben. Er hat die Jünger gelehrt, dass sie mit Glauben wie ein Senfkorn Berge versetzen können. Er hat sich mit den Pharisäern gestritten. Er hat das Gleichnis vom Weinberg erzählt. Er hat mehrere Redduelle mit den Pharisäern mit Bravour gemeistert. Er hat dabei allen das höchste Gebot erklärt. Er hat eine Lektion gegeben über rechtes Geben. Er hat das Ende des Tempels prophezeit. Er hat die Endzeit prophezeit. Er hat seine Wiederkehr prophezeit. Und er hat die Jünger gemahnt, stets wachsam zu sein. Über jeden einzelnen dieser Abschnitte könnte man eine Predigt halten. Aber euer Prediger hat das Vorrecht, heute eines dieser Themen auswählen zu dürfen. Und was suche ich mir aus? Natürlich den verdorrten Feigenbaum. Thema der Predigt heute ist über den wahren Glauben. Und bitte schlagt auf Markus Kapitel 11. Wir lesen von 12 bis 26 und unterbrechen zwischendurch immer wieder. Wir fangen also an mit Vers 12 bis 14. Der verdorrte Feigenbaum Jesus im Tempel. Das ist die Überschrift von dem Kapitel in der Luther 2017. Und am nächsten Tag, als sie von Bethanien weggingen, hungerte ihn. Und er sah einen Feigenbaum von Ferne, der Blätter hatte. Da ging er hin, ob er darauf etwas fände. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit für Feigen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm: Nun esse niemand mehr eine Frucht von dir in Ewigkeit. Und seine Jünger hörten das. Was für eine skurrile Situation. Geht es dir nicht auch so? Manchmal fragst du dich, du liest so eine Stelle über Jesus im Neuen Testament oder irgendwas, was Gott im Alten Testament gemacht hat, und du denkst dir, was um alles in der Welt soll das denn jetzt? Was will Gott mir damit sagen? Und manchmal findest du es später raus, was er dir damit sagen wollte. Manchmal findest du es auch nicht raus. Was wollte er denn damit sagen? Jesus geht also aus Bethanien los. Und ganz offensichtlich hat er vergessen zu frühstücken. Denn schon auf dem Weg von Bethanien nach Jerusalem wird er hungrig. Und das ist ein Fußmarsch von nur 30 Minuten. Und dann sieht er diesen Feigenbaum und er hat keine Früchte. Denn, heißt es, es war nicht die Zeit. Und er verflucht ihn. Was haben wohl die Jünger darüber gedacht? Ich kann mir so lebhaft vorstellen, Petrus sagt zu Johannes, Mensch, der hat aber eine Laune heute, mit was für einem Fuß ist der denn aufgestanden? Maria meldet sich von hinten, du Thomas, hol doch mal schnell den Rucksack und gib meinem Sohn ein Stück Brot, so kann das nicht weitergehen, der muss schließlich heute in Topform sein. Thomas so, Rucksack? Welchen Rucksack? Ich habe keinen Rucksack und ich bezweifle, dass da Brot drin ist. Okay, wir lesen mal weiter, Vers 15 bis 18. Und sie kamen nach Jerusalem und Jesus ging in den Tempel und fing an hinauszutreiben, die Verkäufer und Käufer im Tempel. Und die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler stieß er um und ließ nicht zu, dass jemand etwas durch den Tempel trüge. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und es kam vor die Hohenpriester und Schriftgelehrten und sie trachteten danach, wie sie ihn umbrächten. Sie fürchteten sich nämlich vor ihm, denn alles Volk verwunderte sich über seine Lehre. Also ganz offenbar hatte Thomas recht und im Rucksack war kein Brot. Es sieht nicht aus, als hätte sich Jesu Laune verbessert an der Stelle. In der Tat gehe ich davon aus, dass Jesus schon seit seinem Besuch im Tempel am Tag vorher schlechte Laune hatte. Wir können in Markus 11, Vers 11 lesen. Nachdem er eingezogen ist nach Jerusalem, besucht er den Tempel. Es ist aber nicht überliefert, dass er, als er da war, etwas gesagt hätte. Zumindest wird es aus Markus nicht deutlich. Scheinbar ist er nur hingegangen, hat sich das Ganze mal angesehen und ist dann weitergegangen nach Bethanien, um dort zu übernachten. Und ich kann mir vorstellen, wie es gebrodelt haben muss in ihm. Es heißt in einer Parallelstelle in Johannes, dass er sich für die Austreibung da der Händler im Tempel eine Geißel aus Stricken gemacht hat. Das heißt, er hat Stricke genommen und er hat da eine Peitsche draus geflochten. Es war also nichts, wo er reingelaufen ist und dann haben ihn die Gefühle übermannt, sondern das war etwas, auf was er sich bewusst vorbereitet hat, was da passiert ist. Der Tempel mit seinen anhängenden Gebäuden habe ich gelesen, ob es stimmt oder nicht, kann ich nicht nachprüfen, aber der Tempel mit seinen dazugehörigen Gebäuden soll wohl 30% des damaligen Jerusalems ausgemacht haben. Das war also eine Riesenanlage. Und 50 Jahre lang, bis zur Zeit von Jesus, haben die Menschen daran gebaut, ihn zu erweitern und zu vergrößern. Was sie gemacht haben, hat mir Norm erzählt, sie haben sogar den Tempelberg künstlich aufgeschüttet. Sie haben woanders einen Berg abgetragen und das am Tempelberg aufgefüllt. Die Klagemauer ist so eine Stützmauer, wenn ich das richtig verstanden habe, von dieser Auffüllung. Nur damit der Tempelberg so groß werden konnte, dass er diesen Tempel tragen konnte, den man da geplant hat. Ich habe gelesen, dass er wohl eine Grundfläche von ca. 40.000 Quadratmeter hatte. Das ist fast doppelt so groß wie das ICC. Das hat sowas wie 26.000 Quadratmeter. Das muss also ein riesiger, beeindruckender Prunkbau gewesen sein. Aber der Tempel war längst nicht mehr nur ein Heiligtum, sondern er war eine gigantische Einnahmequelle. Gewisse Opfer durften im Judentum nämlich nur in diesem Tempel durchgeführt werden. Und deshalb kamen Juden von überall her, aus ganz Judäa, aus der ganzen damals bekannten Welt, wenn sie diese Opfer durchführen wollten. Zu großen geistlichen Festen war es sowieso üblich, dass jeder Jude, der was auf sich hielt, nach Jerusalem gereist ist. Und dann war die Stadt voll mit Menschen und ihr habt hier gelesen von diesen Geldwechslern. Geldmünzen aus aller Welt mussten eingetauscht werden in die lokale Währung oder einfach nur in kleinere Münzen gewechselt werden. Die haben natürlich auf ihrer langen, beschwerlichen Fahrt ihre Opfertiere nicht mitgebracht, sondern die haben dann dort im Tempel gleich vor Ort diese Opfertiere gekauft. Und das musste ausgesehen haben wie ein Bazar. Kein Wunder, dass die Jünger so beeindruckt waren von diesem riesen Gebäude und dem, was da vor sich gegangen ist. Kein Wunder aber auch, dass Jesus so zornig darüber war, was er da gesehen hat, weil der Tempel ja eigentlich ein Ort für Ruhe, Andacht, Frieden und Versöhnung mit Gott sein sollte. Und als er da hingekommen ist, war es wohl ein besserer Marktplatz. Nicht nur das, es war ein protziges Symbol von Reichtum und von Großmannssucht. Und was dann folgt, ist eines der anschaulichsten Beispiele von Gottes Zorn über religiöse Scheinwelten. Jesus schmeißt die Tische mit dem Wechselgeld einfach um. Die Münzen rollen über den Boden. Er schmeißt die Stände um, an denen lebendige Tauben verkauft werden. Ich kann mir vorstellen, wie diese Tauben dann aus den zerbrochenen Behältern geflüchtet sind und überall umhergeflattert sind. Was für ein Chaos muss da geherrscht haben. Aber keiner traut sich, sich ihm entgegenzustellen. Ich weiß nicht, ob das war, weil er einfach so viele Anhänger hatte, die da waren. Ich meine, geh mal hier in Deutschland auf den Marktplatz und fang an, da Stände umzuschmeißen. Wie schnell man dich dazu bringt, dass du damit aufhörst. Ja. Und auch damals war das ja so. Es waren nicht nur die Händler da, denen das sicherlich nicht gefallen hat, wenn er da ihre Tische mit Geld umschmeißt, sondern es gab ja auch Tempelwachen und so weiter. Aber keiner hat sich getraut, einzugreifen. War das, weil Jesus einfach da war mit seiner Schar Anhänger, oder war das einfach, weil sie diesen Zorn gesehen haben, diesen göttlichen Zorn, den er hatte, und das ihnen Ehrfurcht gemacht hat? Ich weiß es nicht. Wir lesen weiter in Versen 19 bis 22. Und am Abend gingen sie hinaus vor die Stadt. Und als sie am Morgen des nächsten Tages an dem Feigenbaum vorbeigingen, sahen sie, dass er verdorrt war bis zur Wurzel. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm: Rabbi, sieh, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Habt Glauben an Gott. Das ist mal wieder so ein klassischer Petrus. Ich kann mir vorstellen, die anderen Jünger haben den Feigenbaum auch gesehen. Und so hinter vorgehalten hat, haben sie gesagt, so, oh krass, sieh dir den Feigenbaum an. Gestern Morgen war der noch grün und jetzt total dürr. Wahnsinn. Thomas so: Welcher Feigenbaum? Ich bin mir nicht sicher, ob es der gleiche ist. Ein Spaß beiseite. Der arme Thomas, 2000 Jahre lang, muss er sich wahrscheinlich solche Sprüche anhören. Dabei ist es wirklich ein Held des Glaubens, Thomas. Ja, also als Apostel, als Missionar durch den Irak und Iran bis zum Süden Indiens hingezogen und hat das Evangelium verbreitet. Also Thomas ist wirklich ein Held des Glaubens. Gut, aber Petrus hat scheinbar mal wieder ausgesprochen, was alle nur gedacht haben: Wow, Jesus, schau mal, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus dreht sich zu ihm rum und sagt: Habt Glauben an Gott. Bam. Wahrscheinlich hat schon Petrus in dem Moment, in dem er das ausgesprochen hat, gedacht, so, oh Mann, das habe ich jetzt schon wieder gesagt, hätte ich besser geschwiegen. Ich meine, was passiert wohl, wenn Jesus, der Mann, der dem Sturm gebietet zu schweigen, der mit wenigen Stücken Brot eine unbegrenzt große Menschenmenge satt machen kann, der Dämonen austreibt, der Tote auferweckt, der Gott im Fleisch auf dieser Erde ist. Was passiert wohl, wenn dieser Jesus zu einem Baum sagt: Ich verfluche dich? Wäre es denn nicht verwunderlich gewesen, wenn dieser Baum am nächsten Tag auch nur ein grünes Blättchen gehabt hätte? Aber ich weiß nicht, vielleicht hat Petrus hier auch aus so einem Gefühl von Sensation herausgesprochen. Ha! Schaut euch an, wie mächtig dieser Jesus ist, dieser unser Jesus. Er flucht einen Baum und am nächsten Tag ist der Baum tot. Hammer, oder? Und Jesus dreht sich zu ihm und sagt: Habt Glauben. Habt Glauben an Gott. Und dann fängt er an, über das zu reden, was wirklich wichtig ist. Da kommt eine der herausforderndsten Reden zu diesem Thema. Vielleicht die herausforderndste Rede zu Thema Glauben in der Bibel kommt dann aus ihm heraus. Und er sagt: Es geht nicht darum, dass ich, der große Jesus, hier die Macht habe, einen Feigenbaum zu verfluchen und der ist dann dürr am nächsten Tag. Habt Glauben, das ist es. Das ist das, um was es wirklich geht. Lass uns mal hören, was Jesus zu seinen Jüngern sagt. In Vers 22 bis 26. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berge spräche: Heb dich auf und wirf dich ins Meer, und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass geschehen würde, was er sagt, so wird es ihm geschehen. Darum sage ich euch: Alles, was ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch vergebe eure Übertretungen. Was für eine Verrückte Aussage hier. Alles, was ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Heißt das, wir bekommen alles, was wir wollen, wenn wir nur fest genug dran glauben? Das wäre nach Ansicht der meisten Bibellehrer, wäre das diese Stelle aus dem Zusammenhang reißen. Und ich denke, alles das, was wir gerade gehört haben, das hängt zusammen. Der Feigenbaum, den Jesus verflucht und er verdorrt. Die Tempelreinigung, Jesus' Lehre zum Thema Glauben. Alles das steht nicht zufällig so beisammen. Warum hat Jesus einen zufälligen Feigenbaum verflucht? Nicht, weil er sauer war auf den Feigenbaum oder weil er schlecht gelaunt war, weil er mit dem falschen Fuß aufgestanden ist, sondern weil er ein Symbol schaffen wollte. Warum hat er die Tische der Wechsler umgestoßen? Nicht, damit der Tempel dann gereinigt wäre. Ich kann mir vorstellen, 2 bis 3 Tage später haben die gleichen Geldwechsler vorsichtig begonnen, ihre Tische wieder aufzustellen. Und 2 Wochen, nachdem Jesus da durchgegangen ist, hat keiner mehr gemerkt, dass er da überhaupt war. Er hat nicht den Tempel gereinigt. Was wollte er? Er wollte ein Zeichen setzen. Er wollte ein Symbol erzeugen. Und beides hat die gleiche Botschaft. Es kommt nicht auf das äußere Erscheinungsbild an. Es zählt nicht das Äußere, das, was du siehst. Ob ein Baum schön groß und grün ist, sondern es zählt, ob er Früchte trägt. Es zählt nicht, ob ein Tempel schön und beeindruckend gebaut wurde, sondern es zählt, ob in ihm in Wirklichkeit angebetet wird. Sonst ist dieser Tempel kein Gotteshaus. Du selber, du kannst noch so fromm und wohltätig sein, aber wenn in deinem Herzen kein fester Glaube ist, so bist du geistlich tot. Hebräer 11, Vers 6. Aber ohne Glaube ist's unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne Glaube ist's unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Hast du dir schon mal vor Augen geführt, dass der wohltätigste Mensch der Welt, der sein Leben für die Armen hingibt, der immer versucht, mit Liebe und mit wahrer Nächstenliebe zu handeln, dass dieser Mensch Gott nicht gefällt, wenn er nicht glaubt? Jetzt wird vielleicht der ein oder andere sagen, wie kannst du so jemanden so herabwürdigen? Wir sollten niemanden herabwürdigen. Aber führ dir vor Augen, Gott hat dich und mich auf diese Welt geschickt und der Grund für dich, warum du auf dieser Welt bist, ist, damit du Gott findest, damit du eine liebevolle Beziehung zu Gott aufbaust. Und aus dieser liebevollen Beziehung soll selbstverständlich ein großzügiges Herz und Liebe zu deinen Mitmenschen kommen und quellen. Wenn du verstehst, wie sehr Gott jeden einzelnen Mitmenschen, deiner Mitmenschen liebt, was für Gefühle er für jeden einzelnen deiner Mitmenschen empfindet, wie kannst du dann nicht Nächstenliebe zu demjenigen fühlen? Aber diese Beziehung zu Gott, die kann durch keine noch so gute Tat ersetzt werden, wenn du nicht dieser für dich wichtigsten persönlichen Sache nachkommst, nämlich deiner Beziehung mit Gott. Denn dafür steht dieser Satz in Römer 3, Vers 28. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Und dieser Mensch, der so liebenswürdig ist, der so großmütig ist, der so großzügig ist, dass du denkst, oh wow, ich schäme mich, wenn ich mich betrachte im Vergleich zu ihm. Der vielleicht auch weltlich mit so vielen Dingen gesegnet ist, da kann man sagen, okay, der ist wirklich glücklich. Vielleicht braucht der Gott nicht so sehr, wie jemand anders Gott braucht. Zumindest kann es unbewusst in uns so ein Gedanke hochkommen. Aber das stimmt nicht. Das ist ein völlig falsches Denken. Der braucht vielleicht am allermeisten von allen Gott. weil er sich am wenigsten darüber bewusst ist, dass es eben um seine Beziehung zu Gott geht. Und ich bin mir sicher, Gott gefallen die Taten von diesem Menschen. Aber die Bibel sagt auch, dass dieser Mensch Gott nicht gefällt. Obwohl er ihn liebt, ne? Teens. Viele von euch leben im Vergleich zu euren Klassenkameraden ein ziemlich frommes und sündenfreies Leben. Aber wenn ihr denkt, dass das ist, was Gott an euch gefällt, dann irrt ihr euch. Schaut mal auf den Grund von eurem Herzen. Glaubt ihr wirklich an ihn? Sehnt ihr euch wirklich nach dem persönlichen Austausch mit ihm? Nach einem täglichen, liebevollen Austausch mit Gott? Das ist das, was er von euch möchte. Das ist das, worauf es ankommt. Und ihr im Glauben älteren Christen, wenn ihr glaubt, ihr habt das Christentum vielleicht schon fest im Griff, ihr dient euren Geschwistern, ihr kommt regelmäßig zu allen Veranstaltungen, ihr habt feste, biblisch fundierte Überzeugungen. Das alles ist nichts wert, wenn ihr euch in eurem Herzen von Gott distanziert habt. Wenn ihr den Glauben verloren habt, dass er noch durch euch wirken kann. Lasst uns mal nachdenken, wann haben wir das letzte Mal beim Lied im Gottesdienst die Augen geschlossen und voller Dankbarkeit, und waren voller Dankbarkeit von Gott erfüllt. Wahrscheinlich vorhin bei Breathe. Wann haben wir das letzte Mal bei einem Gebet Tränen im Augen gehabt? Ich werde eines Tages vor Gott stehen und ich glaube, es ist Gott herzlich egal, ob ich meine Arbeit reduziert habe, um Teilzeit für die Gemeinde zu arbeiten oder nicht. Ich glaube, es ist ihm herzlich egal, ob ich Lieder geleitet habe im Gottesdienst oder nicht. Ob ich in meinem Bibelkreis Bibeldiskussionen geleitet habe oder nicht. Ob ich viel oder wenig Geld in den Kollektenbeutel gelebt habe in Summe oder nicht. Ja, er wird auf mein Herz schauen. Und er wird in mein Herz hineinschauen und er wird gucken, habe ich wirklich geglaubt und habe ich die Dinge, die ich getan habe, wirklich aus Liebe zu ihm getan. Matthäus 7, Vers 21 bis 23. Wieder eine der herausforderndsten Stellen in der Bibel. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Und viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich bekennen, ich habe euch nicht gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Gott geht es nicht darum, dass wir in seinem Namen weissagen, dass wir Dämonen austreiben, dass wir große Wunderwerke in seinem Namen tun. Wenn du Gott gefallen willst, dann glaube wahrhaftig. Und dann sind es die kleinen Dinge, die ganz oft im Verborgenen geschehen, aber die du aus Glauben heraus tust, die ihm gefallen. Wie deinem Bruder oder deiner Schwester einen Becher mit Wasser zu geben. Das ist total verrückt. Wir lesen hier, dass diese Leute, die machen Wundertaten, die predigen auf den Straßen und er sagt so, wer seid ihr? Ich kenne euch nicht. Und dann dreht er sich um zu anderen und sagt, weil ihr euren Brüdern und Schwestern wegen mir einen Becher mit Wasser gegeben habt, das habt ihr an mir getan, kommt in mein Reich. Es sind nicht die großen Dinge, die wir machen sollen, es sind die kleinen, die aus unserem Herzen, aus dem Glauben kommen, die Gott sieht und an denen er sich freut. Nochmal Lukas 11, Vers 23. Habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berge spräche, hebt dich und wirft dich ins Meer und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass geschehen würde, was er sagt, so wird es ihm geschehen. Muss ich nur fest genug glauben? Und dann kann ich Gott gleichsam meinen Willen aufzwingen und auch die unmöglichsten Dinge sind mir dann nicht unmöglich? Wie ich sage, in der Stelle geht es aus meiner Sicht um was anderes. Es geht darum, dass eine Fassade von Frömmigkeit nichts nützt, wenn nicht wahre Glaube in deinem Herzen steckt. Aber wenn du wirklich voll wahrem Glauben bist, dann kann Gott durch dich Wunder bewirken, die alles übersteigen, was du dir vorstellen kannst, die du dir nicht in deinen kühnsten Träumen ausmalen kannst. Ich habe eine einfache Frage, die mir persönlich hilft, meinen Glauben zu reflektieren. Und wenn ich mir die Frage stelle, muss ich gestehen, bin ich herausgefordert. Ich frage mich, und manchmal geht es mir besser mit der Frage und manchmal geht es mir wieder schlechter mit der Frage. Ich frage mich, hast du den Glauben verloren, dass Gott in der Mission durch dich wirken kann? Also erfolgreiche Mission ersetzt nicht den Glauben, den du hast. Aber ich frage mich, habe ich den Glauben, dass Gott durch mich im Leben anderer Menschen missionarisch wirken möchte? Und das hilft mir immer wieder, meinen eigenen Glauben zu hinterfragen. Waren meine Bemühungen in der Vergangenheit oft erfolglos? Habe ich Verletzungen erfahren, weil sich Menschen von mir und von Gott abgewendet haben? Möchte ich mich vielleicht im Moment mit dem Thema gar nicht mehr so richtig auseinandersetzen, weil ich Angst davor habe, wieder Misserfolg zu haben? Nun, dann ist diese Bibelstelle hier für mich. Hab Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage dir, wer zu diesem Berge spräche, heb dich auf und wirf dich ins Meer und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass geschehen würde, was er sagt, so wird es ihm geschehen. Wahre Glaube bedeutet, dass wir Gottes Liebe und Schmerz und Gottes Sehnsucht gegenüber diesen anderen Personen verstehen und voller Zuversicht sind, dass Gott etwas bewegen will und dass Gott etwas bewegen wird im Leben dieser anderen Person. Und nicht ich bin es, der im Leben einer anderen Person wirkt, sondern Gott ist es durch mich. Und wenn wir nicht mehr glauben, dass wir persönlich durch die Mission etwas bewirken können, haben wir dann nicht den Glauben an Gottes Stärke verloren? Haben wir nicht dann den Glauben an Gottes Liebe verloren? Aber ich glaube, wenn wir diesen Glauben haben, und Mission ist jetzt nur ein Beispiel, das lässt sich auf so viele andere Bereiche unseres Lebens übertragen. Wenn wir diesen Glauben haben, dann wird Gott dadurch Berge versetzen. Da bin ich mir sicher. Gott sei die Ehre.